Ich hatte sehr früh die Theorie, wenn ich in der Schule aufpasse, dann, und das geht ja mit ADHS nebenher, Quatsch machen, dann schaffe ich das schon. Und so bin ich ganz gut durch die Schule gekommen und habe wirklich direkt danach einen Schulranzen in die Ecke geworfen, bin Sport machen gegangen und dann mit 16 haben wir auf jeden Fall schon sehr viel Marihuana geraucht. Jetzt nachträglich, will das gar nicht verherrlichen, sondern nachträglich macht das alles Sinn wegen meinem ADHS, dass einfach ein Ausschalter ich gesucht habe, den ich nicht anders kannte. Ich kannte keine Selbstregulierung. Ich wusste auch nicht, dass ich ADHS habe. Und damals war das auch noch nicht so wie heute. Nee, Klassensprecher auf keinen Fall. Klassenclown auf jeden Fall. Ich bin wirklich, true story, in die 5. Klasse gekommen. Dann liest die Lehrerin, Frau Witte, ihren Namen kann ich auf jeden Fall guten Gewissens droppen, liest so vor die Namen und bei F, Fritz, bist du der Bruder von Simone oder Christine? Wenn du nur annähernd wie eine von den beiden bist, werden wir keine Freunde. Und ich so, okay, herzlich willkommen. Sagt die zum 5. Klasse. Also ich musste ein Assi werden. Das war so ein bisschen vorprogrammiert. Meine zwei Schwestern waren auf jeden Fall auch schon wild. Ich war das dritte ich war schon auf jeden Fall oft ein Störenfritz. Nee, Kritik habe ich noch nie gekriegt. Nee, kenne ich nicht. Also Kritik ist ja immer ein Geschenk. Ja, Feedback ist immer ein Geschenk. Es ist nur ganz selten so verpackt. Es ist meistens eher so eine Kalaschnikow und du fragst, okay, warum kommt die jetzt von da hinten? Ich habe die nicht kommen sehen. Letztendlich halte ich so, ich versuche immer drauf einzugehen. Ich versuche immer, auch wenn sie echt manchmal dreckig verpackt ist, versuche ich den Kern rauszufinden und was mir die Person sagen will. Und wenn ich das gecheckt habe, versuche ich es zu verändern und zu integrieren. Und so, das geht nicht immer und es geht auch nicht um jedes Kritik und es gibt auch so Kritiken, wo ich sage, ja, okay, schwierig, wir sind im kapitalistischen System und versuchen da die sozialste Alternative. Wenn du generell gegen Kapitalismus bist, verstehe ich, hat uns in die Scheiße reingebracht, das ist aber nicht mein Take, so, das ist nicht mein, ich gehe nicht auf die Straße und den ganzen Tag gegen Kapitalismus, da verändere ich in der Art und Weise, wie ich wirke, für mich mehr, als wenn ich auf die Straße gehen würde und gegen Kapitalismus kritisieren würde.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute zu Gast ist Michael Fritz, genannt Micha, Mitbegründer, Aktivist und Speaker von Viva Con Agua. Moin, moin.
Moin, moin, habe die Ehre.
Du wurdest 1983 in Stuttgart geboren, lebst seit vielen Jahren in Hamburg-St. Pauli und setzt dich weltweit dafür ein, Menschen im globalen Süden mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Fast 20 Jahre nach der Gründung profitieren über 4 Millionen Menschen von euren Projekten. Du bist verheiratet und Vater von 2 Kindern. Wasser spielt bereits eine große Rolle bei dir, aber wenn du an die anderen 3 Elemente denkst, Feuer, Erde und Luft, wofür brennst du?
Ich brenne eigentlich den ganzen Tag lichterloh. Das liegt am neurodivergenten ADHS-Hirn. Luft, ich lerne jetzt mit 42 atmen, glaube ich.
So. Da wäre meine Frage, wann bleibt dir die Luft weg?
Boah, dauert schon ein bisschen. Also bei Kilometer 33 beim Marathon ist die Hölle und da bleibt auch mal die Luft weg.
Was erdet dich?
Jede Reise auf den afrikanischen, asiatischen Kontinent, jede Reise in die Wasserprojekte, wo ich sehe einfach, was für ein Luxus es ist, ja, den Wasserhahn aufmachen zu können und sauberes Trinkwasser zu haben, eine Toilette zum Scheißen, Händewaschmöglichkeiten, mal ein Bad zu nehmen, ins Schwimmbad hier im Bäderland zu gehen mit seinen Kindern, all das erdet mich ungemein.
Reisen hat ja bei dir eine ganz andere Aufgabe als bei anderen Leuten. Andere Leute holen sich möglicherweise auch eine Horizonterweiterung, wollen aber eigentlich Erholung haben in erster Linie, liegen dann am Strand oder gucken sich schöne alte Gebäude an. Bist du auch mal des Reisens müde? Auch wenn es ja zu deinem Job gehört, auch wenn du gute Sachen machst?
Also früher hatte ich wahrscheinlich sowas wie 250 Reisetage vermutlich von den Kindern. Da war alles egal. Jetzt merke ich schon, dass ich, vor allem wenn dann die Kinder auch mal so sagen, oh Papa, weg schon wieder, dass es ein bisschen im Herz wehtut auf dieser Ebene. Sonst muss ich sagen, ist Reisen für mich ein Teil, das ich auf mein NGO-Gehalt draufpacke, um ein gefühltes Gehalt zu haben, mit dem ich sehr glücklich bin und okay, sehr dankbar.
Okay. Glaubst du denn, dass du auch mal reisen kannst, so wie eben beschrieben, andere Leute das tun? Also, wann hast du das letzte Mal am Strand gelegen?
Ich glaube, ich kann erstmal alles, was im Kopf vorstellbar ist, ohne arrogant zu sein, weil wir haben ja hier sehr viele Privilegien, also vor allem ich. Deswegen kann ich erstmal alles und ich kann definitiv auch am Strand liegen. Die Frage ist, ob es meinem Naturell entsprechen würde. Ich würde wahrscheinlich eher eine Sandburg mit meinen Kindern bauen.
Also auch wieder aktiv sein, der Aktivist.
Ja, also ja, wahrscheinlich. Ich bin halt in der Bewegung und im Flow glücklicher als im, sag ich, im Ruhenden. Wobei, wie ich gerade vorher so ein bisschen angedeutet habe, ich habe neulich auch mal so eine Breathwork-Session gemacht und es war auf jeden Fall spannend, weil das erste Mal, dass mein Hirn ruhig war. Und nicht dieses die ganze Zeit irgendwie an und überlegen, was denkt Lars gerade, wie könnte ich vielleicht die nächste Kooperation eintüten, was hat er eigentlich hier alles für Kunstwerke an der Wand und so weiter, die er in der Gallery gekauft hat und so weiter. Ich lasse mich von Wichsern nicht mehr nerven. Buddha steht zum Beispiel auf einem der Kunstwerke. Mhm. Und das ist halt einen ganzen Tag und da hilft auch Bewegung viel. Deswegen bin ich vielleicht viel in Bewegung.
Dann bringen wir das Hirn jetzt noch mehr in Bewegung. Wir kommen zu den Lieblingen, zu den Hamburg-Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde. Bitte immer nur eine Antwort. Welches ist deine Lieblingsbar in Hamburg?
Die Toastbar in der Wolwestraße.
Welches ist deine Lieblingsstraße in Hamburg?
Die Wolwestraße, weil ich da 10 Jahre mit Benjamin Rainer Adrian leben durfte und das eine unvergessliche Zeit war.
Welches ist dein Lieblingswort aus Hamburg?
Ich wollte Moin sagen, ehrlicherweise auch, weil mir gar nicht so viele andere einfallen.
Könntest du Ahoi sagen, zum Beispiel.
St. Pauli.
Welches ist dein Lieblingsrestaurant in Hamburg?
Bullerei, weil ich sehr viele schöne Abende da mit einem unserer größten Unterstützer verbracht habe.
Welches ist dein Lieblingsaussichtspunkt in Hamburg?
Park Fiction.
Schwaben gelten als gesellig, aber auch als sparsam. Wie sparsam bist du wirklich und gibt es etwas, wofür du auch ohne nachzudenken Geld ausgibst? Und da meine ich nicht Spenden mit.
Kunst. Kunst gebe ich Geld aus, ohne nachzudenken. Ich glaube, ich bin nicht so ein klassischer Schwabe, weil, ja, wie soll ich sagen? Ich habe so eine Theorie, dass ich relativ glücklich bin, weil ich nicht genug Geld verdienen, um mir Sorgen zu machen, wohin mit dem Geld, und genug Geld verdienen, um mir keine Sorgen zu machen, wie meine Kinder essen. Und da gibt es so Studien auch, die sind glaube ich bei 3,5 netto, wahrscheinlich sind es jetzt ein bisschen höher oder so.
Ja, 80.000 Euro brutto, glaube ich, war so der Wert im Jahr.
Da bin ich ungefähr. Nicht ganz, aber fast. Und damit habe ich einen wirklich großen Chance, glückselig zu sein, weil Geld spielt in meinem Denken keine Rolle, privat. Und beruflich kommt hinzu, dass ich ja alle so formaljuristischen Verantwortlichkeiten abgegeben habe. Das heißt, ich darf sehr frei arbeiten, bin so Joker, ist meine Job Description. Und alle Konzepte oder Ideen, die ich mir einfallen lasse, starten ohne Geld. Haben aber das Ziel, viel Geld zu machen. Und deswegen spielt Geld in meinem Denken gar nicht so viel eine Rolle. Und Fun Fact, alle Freunde, Leute, mit denen ich zusammenarbeite etc., da spielt Geld auch keine Rolle, weil die wissen alle, sie kriegen kein Geld, wenn ich anrufe. Die wissen alle, wenn sie rangehen, machen sie wahrscheinlich etwas, wo vielleicht sie Lust drauf haben, vielleicht sogar nicht mal, aber es gibt definitiv kein Geld. Und dadurch habe ich ganz viele sehr ehrliche, tiefe Verbindungen, die mit Geld einfach gar nichts zu tun haben.
Hat sich deine Beziehung zu Geld denn durch die Kinder geändert? Zum Thema Verantwortung und später Häusle baue oder wie auch immer?
Das heißt ja bei uns schaffe, schaffe, Brunnen baue. Ah, okay. Das ist ja anders bei uns, weißt du. Nee, ehrlicherweise nicht. Ich muss natürlich auch sagen, dass ich natürlich auch da wirklich echt Glück vom Papa habe und so weiter. Das ist mir, dass ich nie ganz fallen würde, sondern immer weich fallen würde. Deswegen konnte ich auch sehr, sehr lange Vibor Con Agua komplett ehrenamtlich machen und bin dann so reingestolpert in die unterschiedlichen Gehaltsklassen von 200 Euro bis halt jetzt. Glaube ich, alles mitgemacht. Nee, Geld ist für mich, hat sich auf jeden Fall meine Bedeutung verändert, weil ich jetzt schon versuche, so viel Geld wie möglich umzusetzen für das, was ich mache und den größtmöglichen Impact zu generieren. Das heißt, früher war ich vielleicht dann doch noch ein bisschen linksgrün, Woke-Versifter, Bubbeliger unterwegs. Heutzutage ist schon ganz klar mein Ziel, so viel Geld wie möglich zu sammeln, damit so viele Menschen wie möglich den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. trotzdem natürlich ein paar Dinge, wo wir einfach kein Geld annehmen oder einfach kategorisch ausschließen.
Aber wie ist es für dich? Denkst du jetzt schon an später? Hast du sowas wie eine Lebensversicherung, irgendeinen Fonds, in den du einbezahlst, wie auch immer?
Ja, so geil, wenn mir auf LinkedIn, weil da folgen mir, warum auch immer, ein paar Menschen, immer so Leute schreiben, ey, willst du hier investieren in unser Business? Und manchmal, wenn ich in lustig drauf bin, schicke ich einen Screenshot von meinem Konto und sage, wie, Bruder, wie? Sag mir, wie, Bruder. Nee, ich habe wahrscheinlich eine Lebensversicherung, das weiß ich aber gar nicht. Das ist in der Aufgabenverteilung bei meiner Frau. Das heißt, da kann ich dir gar keine valide Aussage sagen. Investiert bin ich absolut nirgends.
Bevor es gleich weitergeht, mache ich kurz Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. In meinen Morgen starte ich gern mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Der kommt ab jetzt im neuen Look zu euch. Von Montag bis Freitag morgens um 6 Uhr direkt ins E-Mail-Postfach. Alle Infos findet ihr auf zeit.de/elbvertiefung. Und noch mehr Zeit Hamburg bekommt ihr im Hamburg-Ressort auf zeit.de/hamburg. Reinschauen lohnt sich. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Du kommst ja aus Stuttgart. Wie hast du Stuttgart denn so Anfang der 90er bis 83 geboren erlebt?
Nicht als Detroit Deutschlands, als was es jetzt benannt wird. Stuttgart war damals natürlich die Welt. Ich komme ja aus Ludwigsburg, das ist nochmal 18 Kilometer außerhalb. Das ist eine kleine 80.000er Stadt, Filmakar, daher kennt man es vielleicht und so. Da war natürlich Stuttgart die Welt. So, später gecheckt, zum Glück ist es nicht die Welt. Es gibt auch noch was anderes als diese Metropole im Schwabenländle. Ich bin unfassbar dankbar, daher zu kommen und ich bin unfassbar dankbar, da weggezogen zu sein. Ich liebe Hamburg. Ich bin hier sehr, sehr dankbar, glücklich. Ich habe ganz viele wundervolle Menschen hier kennengelernt. Und Stuttgart wird immer sowas wie meine Heimat bleiben. Und wie gesagt, ich glaube auch sehr, dieses ganze Dichter und Denker, ich meine, der Benny ist ja auch Schwabe, der kommt ja auch daher, hat ja beim VfB lange gespielt und so weiter. Da kommt schon ein Riesenpotenzial von uns her und ein großer Teil und da habe ich ihn kennengelernt, das ist was eines der wichtigsten.
Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Ja, da kann ich öffentlich nicht so ganz sprechen, aber wir waren 13, es war wild und es war eine Party.
Wie kann ich mir denn ungefähr den 15-, 16-jährigen Micha Fritz vorstellen, der so kurz nach der Pubertät, wofür hat er sich interessiert?
Also meine Mutter hat gesagt...
Bei Benny Adrian weiß man, der hat wahrscheinlich nur Fußball gespielt. Was hast du gemacht?
Ja, dann weiß man auch nicht alles über Benny. Meine Mutter hat gesagt, als ich geheiratet habe mit 34, jetzt ist er aus der Pubertät raus. Also weiß ich nicht, ob ich 16 schon aus der Pubertät raus war.
Die hat sie noch weit vor dir.
Letztendlich, ich habe den ganzen Tag Fußball gespielt. Also nach der
auch.
Fußball und Basketball und Marihuana geraucht.
Mhm.
Relativ simpel, das war sehr eindimensional, ab und zu noch PlayStation gespielt, ab und zu eigentlich in der Schule sehr wenig gemacht. Ich hatte sehr früh die Theorie, wenn ich in der Schule aufpasse, dann, und das geht ja mit ADHS nebenher Quatsch machen, dann schaffe ich das schon und so bin ich ganz gut durch die Schule gekommen und habe wirklich direkt danach einen Schulranzen in die Ecke geworfen, bin Sport machen gegangen und dann mit 16 haben wir auf jeden Fall schon sehr viel Marihuana geraucht. Jetzt nachträglich, will es gar nicht verherrlichen, sondern nachträglich macht das alles Sinn wegen meinem ADS, dass einfach ein Ausschalter ich gesucht habe, den ich nicht anders kannte. Ich kannte keine Selbstregulierung. Ich wusste auch nicht, dass ich ADS habe. Und damals war das auch noch nicht so wie heute.
Und gab es denn irgendwas, wo du so eine Art Ehrgeiz entwickelt hast? Also bei den Videospielen an der PlayStation?
Also
oder?
Beim Fußball und Basketball habe ich schon immer versucht, der Beste auf dem Freiplatz zu sein, natürlich. Mhm. Und manchmal ist mir auch gelungen. Und beim Kiffen hatte ich schon auch einen gewissen Ehrgeiz, da sehr schnell stoned zu sein. Also das.
Wie viele Joints hat man denn da so am Tag geraucht?
Weiß ich nicht. Also 8, 9.
Also ja, okay.
Es war schon der Ausschalter, so jetzt in der Nachhinein. Du, früher habe ich darüber gar nicht öffentlich gesprochen, heutzutage mache ich es, damit Leute checken, ey, wie Neurodivergenz wirkt auf Leute. Warum ist der Knast so voll? Warum sind so viele suizidal unterwegs? Warum sind so viele wirklich mit Drogen am Experimentieren? Ja, also das hat einfach Gründe, weil dein Hirn einfach ein bisschen anders strukturiert ist. Und deswegen, wenn ihr Leute kennt, die Neurodivergenzen haben, dann checkt ein mit denen, dann kümmert euch um sie, guckt, ob sie genug getrunken haben etc. Das ist auch meistens auch so ein Thema, die trinken alle nie genug Wasser. Wobei generell die Jugendlichen trinken, 50% trinken kein Wasser mehr. Wo du denkst so, ey, was ist kaputt mit euch? Trinkt kein Alkohol, die Gen Z, aber trinkt auch kein Wasser.
Was trinken die denn?
Weiß ich nicht. Irgendwelche wahrscheinlich flavored, bla bla bla, irgendein Bullshit. Aber trinkt Wasser, das Beste, was ihr machen könnt für eure Gesundheit als Grundlage von allem.
Wie muss ich mir Micha denn in der Schule vorstellen? Letzte Reihe und einfach ganz ruhig dahingechillt oder störend oder auch als Klassensprecher oder?
Nee, Klassensprecher auf keinen Fall. Klassenclown auf jeden Fall. Ich bin wirklich, true story, in die 5. Klasse gekommen. Dann liest die Lehrerin, Frau Witte, ihren Namen kann ich auf jeden Fall guten Gewissens droppen, liest so vor die Namen und bei F, Fritz, bist du der Bruder von Simone oder Christine? Wenn du noch annähernd wie eine von den beiden bist, werden wir keine Freunde. Und ich so, okay, herzlich willkommen. Sagt die zum Fünftklässler. Also ich musste ein Assi werden. Das war so ein bisschen vorprogrammiert. Meine zwei Schwestern waren auf jeden Fall auch schon wild. Ich war das Dritte ich war schon auf jeden Fall oft ein Störenfritz.
Ein Störenfritz. Okay.
Da ist ja auch sowas mit Umgang. Eine Freundin von mir ist Lehrerin. Die macht folgendes. Die hat ein Kind mit Neurodivergenz. Die sagt, ey, pass auf, wenn du merkst, es kickt gerade, dann streckst du auf besondere Art und Weise. Da haben die ein Codewort, also wie so ein Codestrecken. Dann gibt sie ihm das Signal, go. Dann geht er raus aus dem Klassenzimmer, rennt einmal im Schulhaus, kommt wieder rein, ist ruhig. Wir brauchen Bewegung. So, es ist einfach dieses 45 Minuten Stillsitzen über 6 Stunden, völliger Wahnsinn. Ich finde das ja jetzt schon unangenehm mit dir hier auf dem Dings. Wie geiler wäre es auf dem Laufband, diesen Podcast zu machen?
Dann könnte ich irgendwann keine Fragen mehr stellen.
Ja, oder du wärst im halben Jahr der durchtrainierteste Fragensteller Deutschlands. Wäre doch auch ein USP.
Wann kam denn gesellschaftliches Engagement und auch das Interesse für Politik bei dir ins Leben?
Beides mit Viva Con Aqua, das eine automatisch, weil gesellschaftliches Engagement ist die Grundlage von Viva Con Aqua.
Das heißt, in Stuttgart gab es keine Demo für dich, keine politische, gesellschaftliche
unreflektiertes,
Organisation?
Maximal privilegiertes Bildungsbürgertum-Söhnchen.
Ja.
Also ohne die Sozialisation von St. Pauli wäre ich wahrscheinlich auch immer noch da. Also ich hatte
Freienhaussiedlung.
Ja, ich hatte schon natürlich einen sehr idealistischen Papa. Er ist Arzt aus Idealismus geworden und deswegen, ne, ich wollte schon auch Lehrer werden, so, und deswegen habe ich das ja auch mal angefangen zu studieren. Aber die wirkliche Politisierung und wie die Welt, vielleicht eine Perspektive auf die Welt und so weiter, das habe ich alles auf St. Pauli gelernt.
Wann ging es denn dann nach Hamburg für dich und was war eigentlich der Schlüsselmoment? Benny Adrian angerufen und gesagt, hier, wir machen eine Schwaben-WG oder wie lief das?
Naja, es hat sich Synchronizität des Lebens so ein bisschen. Meine damalige Freundin ist auf die Erika Klütz Tanzpädagogikschule gegangen. Die ist Tanzpädagogin geworden. Und Benji hat ja damals schon bei St. Pauli gespielt. Und sie hatte die Auswahl zwischen Nürnberg und Hamburg. Und ich war nur so, bitte Hamburg. Nicht nur wegen Benny, auch weil ich keinen Bock auf Bayern hatte. Ich versuche immer so zu leben, dass man nicht die CSU wählen kann. So politisch war ich dann auch schon damals, dass ich das nicht gefeiert habe. Und dann ist Hamburg geworden. Das war gerade, als er die Idee zu Viva Con Aqua so hatte. Und dann bin ich da reingestolpert und bei ihm auf der Couch habe ich dann lange gelebt. Und dann irgendwann sind wir in die Wohlbestraße gezogen zusammen.
Gibt es einen anderen Stadtteil für dich neben St. Pauli?
Ich lebe in Wilhelmsburg mittlerweile.
Den du so auch abfeierst und der dich so inspiriert, oder beruhigt dich Wilhelmsburg einfach nur?
Du, Wilhelmsburg ist mittlerweile mein Zuhause mit Family geworden, so, und ich lieb's da, weil man auch ein bisschen Ruhe hat, so, also es ist ein bisschen ruhiger an der doofen Elbe. Ich finde, Hamburg hat so viele schöne Viertel, Münzviertel lerne ich jetzt durch die Villa Viva neu kennen, alles da ums Gängeviertel lieb ich, diese ganzen Flete in Hamburg. Ey, Hamburg ist eine der schönsten, liebenswertesten Städte, glaube ich.
Gibt's denn so einen Ort, wo du richtig entspannen kannst, ohne zu kiffen?
Ja, ich kiff gar nicht mehr. Also wirklich, wirklich gar nicht mehr. Ich brauche das nicht mehr. Ich habe das nur lange gemacht. Ein Ort, wo ich wirklich entspannen kann. Lars, jeder Ort mit dir.
Dann hast du aber selten entspannte Momente.
Ja, also in Hamburg, ich finde natürlich, die Elbe ist schon, ne, magisch. Da gibt es diesen Campingplatz an der Elbe. Wenn man ein bisschen rausgeht, der ist schon zauberhaft.
Gibt es für dich eigentlich die Kategorie Wochentag und Wochenende? Oder bist du ein bisschen wie meine befreundeten Schauspielerinnen, die manchmal gar nicht wissen, oh, ist Sonntag, deswegen hat heute kein Laden auf?
Ja, bei mir durch die Kinder. weil das natürlich schon...
Auf einmal sind sie da den ganzen Tag.
Ja, genau. Und
schwupp ist Sonntag.
Genau. Also sie gehen halt nicht. Die sind ja jeden Tag da, aber sie gehen halt nicht. Genau, das ist der einzige Unterschied. Sonst unterscheide ich selten. Und natürlich dadurch, dass wir in so verschiedenen Bubbles von Kunst, Musik, Kultur, Startup-Szene, Warte, Medien, bla bla bla, ist ja jeden Tag irgendwas. Also das ist ja, du musst ja bewusst deine Grenzen selber ziehen und keiner zieht sie für dich. Das nennt sich ja Erwachsenwerden.
Was würdest du denn sagen, wenn man sich jetzt eine normale Familie, in Anführungsstrichen normal, gewöhnlich, wie auch immer anguckt, was hast du davon übernommen, bestimmte Abläufe, ob das jetzt auch Familienzeit ist, dass du dir auch in der Woche irgendwie bestimmte Zeiten für die Kids nimmst oder ist das immer noch alles so fließend und
auf
wild?
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Es würde null funktionieren. Muss ich ja alle Props gehen da an meine Frau, die ja mich bis heute maximal strukturiert und supportet. Und ohne die würde da gar nichts laufen, weil Agnes viel strategischer und cleverer ist in vielen und ich da ganz anders an die Dinge rangehe. Ich habe nach 15:30 keine Meetings mehr, keine Workshops, keine Telefonate im Normalfall, beantworte vielleicht meine WhatsApp. That's it. Und dann bis die Kinder ins Bett gehen. Und das ist zum Beispiel auch ein Ablauf, an den ich übernommen habe von meinen Eltern. Ich bringe die abends ins Bett. Und die schlafen dann auch.
Mhm. Mhm. Und kannst du solche Dinge wie Frühstück machen? Und wie bringst du dich sonst im Haushalt? Also ihr habt ja offensichtlich eine klare Trennung.
Oh, ich könnte jetzt eine 17-seitige WhatsApp von meiner Frau, die ich gestern bekommen habe, vorlesen, was alles nicht funktioniert. Und da bringe ich sie in eine blöde Situation, weil sie das überhaupt erst ansprechen muss. Also das heißt, ja, es gibt eine klare Aufgabenverteilung. Frühstück kann ich, Mittagessen, Abendessen kann ich nicht gut. Also kochen kann ich eigentlich gar nicht. Spaghetti Pesto geht.
Also jeder Schwabe, den ich kenne, der hier in Hamburg lebt, erzählt mir, er könne die besten Spätzle oder
ich
mindestens Maultaschen machen.
Ich kann auf keinen Fall die
machen.
Besten Spätzle. Und ich bin auch kein klassischer Schwabe. Das ist leider Kochen. Ist kein.
Schon immer Weltbürger gewesen, mit Pommes aufgewachsen.
Ja. Also das Essen ist leider ein Thema seit vielen Jahren. Da bin ich nicht gut. Das fängt schon mit der Selbstfürsorge an. Ich habe jetzt das Frühstück waren diese Franzbrötchen, die hier liegen um 11 Uhr. Mhm. Und auch nur, weil sie da liegen. Wäsche bin ich zuständig, Kita bin ich zuständig und Schule bin ich zuständig. Ja.
Sieht man dich dann bei sogenannten LEGs, Lernentwicklungsgesprächen, oder hast du ihn nicht, aber Elternabenden und so? Gibt es dann WhatsApp-Gruppen, in der Micha Frenz drin ist?
Natürlich, ja. Ich mag generell WhatsApp-Gruppen sehr, vor allem in der Kita und der Dings. Ich muss mich immer ein bisschen natürlich zusammenreißen, dass ich denke so, ey, was weiß ich, komme gerade aus Tansania, es gibt auch echt andere Themen auf diesem Planeten und trotzdem sind es ja die Themen dann der jeweiligen Person und da muss man empathisch mit umgehen. Ja, ich sitze natürlich beim LEG meiner Tochter und höre mir das an und bin dann stolz auf sie, dass sie sich nicht nur zur Klassensprecherin wählen lassen hat, sondern auch die Klassenclownwahl selber organisiert hat und sich dann wählen lassen hat. Das ist genau mein Style von Humor.
Okay, jetzt haben wir ja schon gehört, du hast sehr viel gekifft und warst in der Schule jetzt nicht so ehrgeizig. Wie überträgt sie das auf deine Kinder? Wenn jetzt deine Tochter, die haben ja lange nicht das Alter, wo man jetzt anfangen würde zu kiffen oder zu rauchen. Aber was wäre denn, wenn, also, würdest du sagen, ey, euer Papa,
der
das
Sohn
kann man,
ist
ihr müsst das nicht machen?
Ich finde, der könnte schon mal langsam mit Kiffen anfangen, ja.
Ja.
Nee, kleiner Scherz. Keine Ahnung, das weiß ich noch nicht. Die Rechnung gibt's am Ende. So, ich finde die beiden zauberhaft.
Und würdest du denn gegensteuern, wenn die irgendwas machen, was du auch schon gemacht hast, wo du aber weißt, es war nicht gut?
Also erstens würde ich jetzt nicht sagen, es war nicht gut. Es hat mich ja auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin und ich bin ja jetzt nicht unglücklich. Ja? Und
nee.
So, deswegen würde ich das schon mal nicht sagen. Ich hatte auf jeden Fall Glück, ich bin nicht abgerutscht. Ich habe nie harte Drogen genommen oder andere Drogen und das ist natürlich ein paar Freunden von mir passiert. Deswegen, das ist natürlich Teil der Wahrheit und das würde ich Ihnen ganz schonungslos ehrlich sagen. Ich habe meinen Eltern das mal gesagt, dann wollten sie mich ins Internat stecken. Daraufhin war meine Antwort, genau deswegen habe ich es euch jahrelang nicht gesagt. Ich würde sicherlich ein reflektierteres und vielleicht empathischeres Gespräch führen können über Drogen oder Rauschmittel etc. pp. Mit meinen Kindern. Und ich würde definitiv, ich habe bin meinen Jakobsweg mit meinem Vater gelaufen und ich weiß, dass wenn irgendwas mit meinen Kindern wäre, was wirklich gravierend wäre, dann würde ich sie einfach aus ihrem normalen Leben rausnehmen und mit ihnen wandern gehen. Weil ich weiß, da kommt eine Ruhe nach so 2, 3, 4 Wochen, so eine Tiefenruhe. Und ich glaube, dann kann man sehr viele Themen auch von mentaler Gesundheit und so weiter auf einer anderen Ebene adressieren. Nicht, dass sie danach weg sind oder so, aber man kann es vielleicht anders adressieren. Man hat einen anderen Raum, ein anderes Zeitgefühl.
Kinder wollen ja manchmal einfach nur, dass man da ist. Das heißt, auf dem Spielplatz auf der Bank sitzt oder wenn die selber Fußball spielen oder Basketball, dass man an der Seitenlinie sitzt. Wie kommst denn du quasi damit klar?
Mit Dasein?
Einfach nur Dasein, einfach nur nicht selber sich bewegen und so weiter.
Ja,
meist. Weil du bist ja dann auch Vater.
Ja, und ja, ich bin dann Vater, ja. Du, das ist mit Abstand die größte natürlich Herausforderung, wie man so schön sagt, und das größte Geschenk auch des Vaterseins. Ich liebe Lego spielen. Ich versuche da auch Raum für so Sachen zu haben. Wir spielen auch Schach miteinander. Das lernen die beide gerade. Und sonst hat meine Tochter zum Glück einen ähnlichen Bewegungsdrang wie ich.
Du hast ja vorhin gesagt, du hast eine WhatsApp von deiner Frau bekommen. Wie viel Verständnis muss sie denn eigentlich immer dafür aufbringen?
Ja, zu viel, Lars. Aber lass darüber nicht sprechen. Vielleicht mag sie das gar nicht.
Ja, das jetzt aber im Allgemeinen deine Umwelt. Ich sag mal, du bist ja umgeben von auch von anderen Leuten.
Ja.
Auch ich bin ja manchmal deine Umwelt.
Auch du bist manchmal meine Umwelt. Naja, ich glaube, mittlerweile wissen die Leute sehr genau, wer ich bin und was ich kann und was ich nicht kann. Und mittlerweile habe ich auch eine größere Klarheit gewonnen. Das heißt, ich kann es auch kommunizieren. Dazu gibt es in dem System, in dem ich arbeite, also Vivo Con Agua, Milan Tocelli Gold, einmal Villa Viva und das ganze Ökosystem, gibt es da eine Betreuung, die sehr eng mit mir zusammenarbeitet, die guckt, dass die Schnittstellen funktionieren auf den Projekten, wo ich arbeite. Plus ich habe natürlich viele Lifehacks mir eingebaut, dass ich zum Beispiel heute war ich pünktlich.
Hier, unbedingt.
Vor dir war ich da. Ja. Weil es mir wichtig ist, natürlich die Termine einzuhalten und ich auch weiß, wenn ich den ersten Termin am Tag verkacke.
Läuft man immer hinterher.
Boah, gar keine Chance. Und ich habe halt harte Brüche, so wie halt 14.30 Uhr muss ich an der Ecke stehen, wenn meine Tochter aus der Schule kommt. Und deswegen sind so viele Sachen unverhandelbar geworden, wo ich halt einfach mittlerweile eine hohe Professionalität an den Tag legen muss. Bei all dem Chaos und Wahnsinn und Wortwitz und Spielereien und Laissez-faire gibt's halt bei Vivo Con Agua, und es gab schon immer sehr viele Ebenen, wo halt kein Spaß, also bei der Gemeinnützigkeit verstehen wir halt keinen Spaß. Wir verstehen keinen Spaß auf dem Spendenkonto. Wir verstehen keinen Spaß in ganz vielen Kooperationen. Alles da draußen sonst ist eher spielerisch und humoristisch, aber das, was wir machen mittlerweile, ist ja, das sind ja 14 Organisationsformen. Da verlassen sich Ehrenamtliche, da verlassen sich Musiker. Ich meine, Bela B., unser gemeinsamer Freund, dem habe ich das Vivo Con Agua Logo tätowiert. Wenn wir jetzt Scheiße bauen würden, würde der mit einem Logo, gut, wahrscheinlich könnte das übertätowieren, aber es wäre halt trotzdem nicht geil. So, deswegen die Verantwortung für das, was wir machen, ist sowohl beim Benjamin Rainer Atrion als auch meiner Wenigkeit natürlich extrem hoch. Und der werden wir uns auch immer wieder aufs Neue bewusst.
Wir hören mal die Fragen der anderen Leute. Hören wir mal rein.
Hallo Micha, hier ist Malika Rabala vom Filmfest Hamburg.
Na, die liebe ich.
Ich hoffe, es geht dir gut. Und meine Frage lautet, gibt es einen Film, der dich persönlich besonders geprägt oder inspiriert hat? Und was genau hast du daraus mitgenommen? Bis bald und Riesenkuss. Tschüss.
Voll viele. Menace to Society habe ich gecheckt. Ich bin doch kein Gangster. Pulp Fiction fand ich überragend. Das ganze Storytelling. Und einer der Filme, den ich wirklich sehr, sehr liebe, ist Good Will Hunting mit Matt Damon und Ben Affleck und dem gestorbenen Robin Williams. Es gibt so schöne Filme. Ich meine, das ist das Schöne. Kunst ist einfach so eine geile Sprache, Themen zu platzieren. Auf so eine grausame. Es gibt diesen einen Film, ich weiß nicht, wie er heißt leider. Das ist eine Comic-Version vom, ich glaube sogar vom Genozid, wenn ich mich richtig erinnere. Und da wird über die Comic-Ebene ein Thema kommuniziert, das du dir in Real Life nicht anschauen könntest. Durch die Abstraktion des Comics kannst du es dir angucken. Solche Sachen, das fasziniert mich. Kunst ist einfach geil.
Der nächste, Künstler.
Moin, hier spricht Stefan Tölle. Ich bin Schauspieler und lebe in Hamburg. Zu sehen bin ich unter anderem in Nord-Nord-Mord oder Nord bei Nordwest, wo ich den Bestatter Herrn Töteberg spiele. Meine Frage an dich, Micha, wäre, ob du dir schon mal Gedanken über deine eigene Beerdigung gemacht hast.
Ja, ich liebe die Frage.
Ich bin sehr gespannt und wünsche einen sonnigen Tag.
Ich muss Herrn Tölle natürlich danken für diese Frage, weil zwei Sachen. Erstens, ich bin Pathologenkind, das heißt, ich habe sehr viel früh tot gesehen. Bin mit 13 wirklich mit einem belegten Brötchen in die Pathologie reingelaufen, habe in die Eisschränke geschaut und habe geguckt, was da so drin liegt. Und mir Leichen angeguckt. Also ich habe auf jeden Fall mehr Leichen gesehen, wie jetzt bei euch arbeiten an Mitarbeitenden und so. Also sehr, sehr früh da in Kontakt gekommen. Deswegen habe ich auch, glaube ich, ich habe keinen Bock zu sterben, weil ich zwei Kinder habe und so. Und trotzdem, ich weiß, dass Tod Teil des Lebens ist und das Leben deswegen so lebenswert ist, weil es den Tod gibt. Und deswegen genießt euer Leben. Und wenn ihr jetzt gerade diesen Quatsch-Podcast hört, macht ihn aus und verbringt Zeit mit eurer Familie. Wenn eure Kinder 12 Jahre sind, habt ihr 75% der Zeit mit ihnen verbracht. Und ja, ich habe nämlich einen geilen Prank und ich muss es unbedingt noch machen. Ich muss einmal diesen ganzen Tod durchspielen, organisieren quasi, weil das ist auch ein Teil, wenn jeder, der schon mal einen Menschen, sehr nahen Menschen verloren hat, weiß, dass oft auch gar nicht viel Raum für Trauer bleibt, weil ganz viel Orgascheiß ist.
Und so viele Fragen offen sind.
Viele Fragen, also Facebook-Passwort, solche lapidaren Sachen, die dann aber natürlich eine große Bedeutung plötzlich haben, dein Telefon, wo das angemeldet ist, deine Adresse und so weiter. Aber zurück zu der Sache, die ich machen will, habe ich gesehen, so ein Prank. Der hat nämlich seine eigene Beerdigung, also eine Tonspur aufgenommen, wie jetzt diese Sprachnachricht, die er dann abspielt, wenn er tot ist. Und dann kommt quasi die Stimme aus dem Off und das war so ein irischer Humor, der war halt richtig rotzig, frech und so. Der hat dann noch so ein paar Sprüche gesagt, von wegen, wer dann mit wem da jetzt mal geschlafen hat, jetzt kann das ja sagen und so. Also weißt du, auf diese Ebene reingebracht, die ich super fand. Und ja, sowas finde ich, das finde ich der richtige Umgang. Wir wollen auch immer noch dieses Muerte Dias oder wie dieses Motto der Mexikaner heißt, die diesen Totenkult vielleicht ein bisschen anders begehen, weil ich glaube, es ist bestimmt grausam, traurig, wenn dir jemand nahe ist, stirbt und so. Und trotzdem hattest du eine wunderschöne Zeit hoffentlich mit dieser Person. Und ich glaube, dem zu gedenken, wird in unserer Gesellschaft oft gar nicht der Raum geben. Ja, deswegen werde ich das auf jeden Fall orchestrieren. Ich werde einen Ablaufplan schreiben, wie die Trauerfeier sein soll. Und auf jeden Fall sollen die auch nicht alle schwarz tragen. Die sollen eine Party machen, eine geile Zeit haben.
Weißt du jetzt schon, wo und wie du beerdigt werden möchtest?
Ist mir völlig egal.
Verbrennen? Oder im Ganzen?
Völlig egal.
Organspende?
Im Ganges. Gerne Organspende. Gerne.
Du hast einen Ausweis.
Ich habe einen Ausweis irgendwo. Ich will mir dieses Organspende-Tattoo noch machen. Das will ich irgendwann machen.
Das kann man?
Ja, das finde ich ein No-Brainer. Ich wäre ja der Meinung, ey, Organspende...
automatisch dagegen sein, genau. Das anzuzeigen. Genau. Da bin ich auch sehr
bei
für.
Fast
weil
allen
keiner macht sich Gedanken darüber. Genau.
Und beim Spenden bei Viva Con Agua auf dem Konto auch einfach 10%, es sei denn, du sagst nein. Das wäre auch geil. Opt-out oder wie das dann heißt.
Wir wissen ja, was du ab nachmittags machst, aber wie sieht denn dein Tagesablauf aus? Du hast ja gerade gesagt, du hast ja keine kaufmännische Verantwortung mehr im Rahmen deiner Viva Con Agua Aktivitäten, bist aber ja im Grunde die Rakete da in den ganzen Organisationen, was Ideen und Umsetzung und Crowdfunding und so weiter. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber du bist ja heute hier.
Ich bin heute hier. Jeder Tag ist anders. Ich schaue da morgens rein, meistens um 18 die Kinder in der Kita. Da mache ich zwischen 8 und 9 eigentlich meistens bewege ich mich ins Büro und mache meinen Social Media Kram. Und dann habe ich von 9 bis 15, 30 meistens im 30-Minuten-Takt irgendwelche Meetings aneinandergereiht. Versuche so wenig Meetings wie möglich mit mehr wie einer Person zu machen, weil ich das voll oft sehr kontraproduktiv finde. Ich arbeite ja auch viel im Außen, ich arbeite gar nicht so viel innen. Das müssen ja andere machen, Geschäftsführerinnen etc. pp., die die Struktur halten müssen, wie arbeiten wir zusammen, Kultur etc. Meine Aufgabe ist ja eher, Leute zu Viva Con Aquatisieren und dann irgendwie in Kooperationen reinzulabern.
Wenn du eine Idee hast, haust du die sofort raus oder brütest du die auch manchmal aus?
Es kommt ganz drauf an und vor allem auch, also die meisten Ideen haue ich gleich raus im Dialog, weil sie besser werden durch Co-Creation. Also dann, ich erzähle dir irgendwas und dann sagst du, könnte man doch, geil, schon. Und dann,
wenn ist das dann immer erstmal Benny oder deine Frau oder ist das einfach, du sitzt im Bus und sprichst vielleicht auch den Nachbarn an?
Eher der Nachbar als Benji und meine Frau, weil das klingt jetzt blöd, aber dadurch, dass wir so viele verschiedene Sachen auch machen, haben wir gar nicht so viel Arbeitszeit miteinander. Also ich hätte gern mehr Arbeitszeit mit den beiden zum Beispiel. Das sind eher Musikerinnen, Künstlerinnen, Creatorinnen, Aktivistinnen, Leute, mit denen ich halt kommuniziere zwischen 8 und 15.30
Uhr. Wenn man den ganzen Tag Gutes tut und das quasi im Beruflichen so in den Mittelpunkt stellt, kriegt man trotzdem Kritik. Wie gehst du denn damit um?
Nee, Kritik habe ich noch nie gekriegt. Nee, kenne ich nicht. Also Kritik ist ja immer ein Geschenk. Ja, Feedback ist immer ein Geschenk. Es ist nur ganz selten so verpackt. Es ist meistens eher so eine Kalaschnikow und du fragst, okay, warum kommt die jetzt von da hinten? Ich habe die nicht kommen sehen. Letztendlich halte ich so, ich versuche immer drauf einzugehen. Ich versuche immer, auch wenn sie echt manchmal dreckig verpackt ist, versuche ich den Kern rauszufinden und was mir die Person sagen will. Und wenn ich das gecheckt habe, versuche ich es zu verändern und zu integrieren. Und so. Das geht nicht immer und es geht auch nicht um jedes Kritik. Und es gibt auch so Kritiken, wo ich sage, ja, okay, schwierig, wir sind im kapitalistischen System und versuchen da die sozialste Alternative. Wenn du generell gegen Kapitalismus bist, verstehe ich, hat uns in die Scheiße reingebracht. Das ist aber nicht mein Take, so, das ist nicht mein, ich gehe nicht auf die Straße und den ganzen Tag gegen Kapitalismus, da verändere ich in der Art und Weise, wie ich wirke, für mich mehr, als wenn ich auf die Straße gehen würde und gegen Kapitalismus kritisieren würde.
Versuchst du auch im Netz jeden irgendwie zu überzeugen, der dir irgendwas drunter schreibt, vielleicht auch manchmal ohne Faktenkenntnis oder wie auch immer einfach nur rumpöbeln will, weil du einfach vielleicht auch Anhänger des FC St. Pauli bist oder wie auch immer?
Ich versuche darauf einzugehen. Ich muss gestehen, bei TikTok ist es manchmal ausartend. Gerade wenn du dich klar gegen rechts positionierst, dann kannst du nicht auf die blauen Herzchen eingehen. Das ist keine Chance, leider. Und die blauen Herzchen haben nichts mit Rio Con Aqua leider zu tun, in dem Fall. Und auch auf LinkedIn manchmal ist es ausartend in Diskussionen. Und da nehme ich mir ehrlicherweise auch manchmal raus, hey, ich mache das nicht beruflich. Ich bin kein Content Creator per se. Ja, ich bin reingestolpert in ganz viele Sachen, aber per se habe ich ganz viele verschiedene andere Verantwortungen bevor der Content Creation. Und das ist ein Teil davon. Und gerne würde ich in einer Welt leben, wo ich dann auch fokussierter nur das eine oder das andere machen könnte oder ein Team hätte, die nur das machen. Aber es ist halt nicht so. Ich mache halt alles auf Social Media selber und das merkt man auch. Deswegen nehme ich mir da manchmal raus, auch auf LinkedIn zum Beispiel auf die Kommentare von Peter57 aus whatever nicht einzugehen. Peter ist mein Vater zum Beispiel. Peter Fritz. Papa Peter, hab dich lieb.
Ein Kennzeichen von Viva Con Agua war schon immer nicht nur der spielerische, sondern auch der Nutzen der Beziehung zu Prominenten. Also schon, als es noch gar keine Influencer gab, haben Leute wie Bela B. oder Marc Tavassol von Wir sind Helden und Jan Delay und noch viele, viele andere Viva Con Agua unterstützt. Dein Umgang mit denen ist immer sehr respektvoll, aber vor allen Dingen auch so spielerisch, freundschaftlich, kumpelhaft. Gibt es denn jemanden, der dich zutiefst beeindruckt hat, vor dem du so richtig, also ich glaube Respekt hast vor jedem, aber wo du sagst, boah, das hat mich richtig, das wusste ich vorher nicht, das hat mich umgehauen, das beeindruckt mich.
Also, ich glaube, jeder von den genannten und fast jeder, mit dem wir zusammenarbeiten, hat irgendwas, was so geil nerdig, verliebt, into it ist, so, wo du die Leidenschaft spürst. Wo du denkst, so, hey, okay, krass, du bist da voll Also könntest du so einfach die nächsten 4 Tage könntest du nichts anderes machen wie das. So, Bela ist Filmnerd. Ja, Jan, wie er die Genres gewechselt hat, ein absoluter, auch Pedant, was Musik angeht, absolut on point. Also da gibt's so viele, deswegen glaube ich, bringt da wahrscheinlich jeder Mensch was mit. Und eine der großen Stärken beim ADHS ist ja auch, sich Schock zu verlieben. Und das mache ich die ganze Zeit in Menschen. Das Schöne ist ja, die meisten Menschen, denen ich begegne, begegne ich ja innerhalb eines Engagements. Mhm. Und dadurch zeigen die meisten auch immer ihre sozialste Seite. Und das heißt, ich sehe ja auch die Schokoladenseite fast immer. Das heißt, die sind super.
Aber was ist denn, wenn du mal jemanden begegnest, den du richtig scheiße findest? Wie gehst du denn dann damit um?
Naja, dann habe ich das Glück, dass ich ja nicht mit ihm zusammenarbeiten muss. Also, das ist ja, und das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Es wird ja auch bestimmt irgendjemand mich richtig scheiße finden und der arbeitet dann auch vielleicht nicht in dem Fall mit Viva Con Agua. Ich meine, das muss man sich auch ehrlich immer hinterfragen. Ich habe ganz viele Leute Viva Con Aquatisiert, aber wie viele habe ich nicht bekommen? Weil ich dann halt doch über irgendwie meine nicht sauber psychologisch anale Phase Humor, ja, und dann Leute gesagt haben, das ist ja nicht seriös, wenn der über Scheißen redet oder so. Kann ja auch sein, dass ich da viele Leute nicht erreicht habe. Das weiß ich bis heute nicht. Ich vermute, dass ich mehr erreicht habe, wie ich verschreckt habe. Aber letztendlich werde ich das nie wissen. Und ja, genau. Auch das muss man sich angucken. Also deswegen, es gibt, glaube ich, da immer 17 Perspektiven.
Jetzt sollte man einen Vater nie nach seinem Lieblingskind fragen. Aber gibt's bei dir in deiner Arbeit etwas, was du ganz besonders gerne machst? Also es wirkt ja so, als wärst du, wenn du was machst, dann immer 120%. Aber gibt es etwas, wo du sagst, das ist richtig gut, das pusht mich, das will ich auch pushen?
Vieles, ich glaube, per se die Zusammenkunft aus Energien, Ideen, Menschen, woraus etwas entsteht. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen Meta, bla bla bla, aber letztendlich, wenn Ideen entstehen bei Viva Con Agua, dann ist es meistens, weil Menschen zusammenkommen in einem Raum, der das offeriert.
Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du. Ein paar Fakten über Hamburg. Das Nikolaifleet markierte einst die Grenze zwischen der Altstadt und der im 12. Jahrhundert gegründeten Neustadt und gilt als Keimzelle des Hamburger Welthafens. Als Hauptmündungsarm der Alster in die Elbe war es ein zentraler Handelsweg, über den Waren per Schute zu den Speicherhäusern transportiert wurden. Was ist dein Lieblingstransportmittel, wenn du große Einkäufe machst?
Ich war schon bei Nikolaikirche raus, ja.
Das ich weiß, ich habe es an deiner Körperhaltung gesehen. Aber jetzt bist du ja wieder da.
Bollerwagen.
Bollerwagen?
Ja, ein Bollerwagen ist doch geil.
Also für dich ist jeden Tag Vatertag.
Nein, da kannst du 2 Kinder reinpacken und noch.
Und Kiste Bier.
Ich trinke keinen Alkohol, von daher würde ich nie wahrscheinlich eine Kiste Bier transportieren.
Kiste Viva Con Agua.
Nee, trink Leitungswasser. Also auch das nicht, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und im Bollerwagen passen auch nicht 2 Kinder und eine Kiste. Wasser.
Okay.
Richtig gut.
Das Schulterblatt im Schanzenviertel zählt heute zu den bekanntesten Straßen Hamburgs. Im 17. Jahrhundert als Landstraße entstanden, verdankt sie ihren ungewöhnlichen Namen dem Schulterblatt eines Wals, das eine 1686 gegründete Kneipe als Wirtshausschild aufhängte. Würdest du lieber eine alte Kneipe oder eine moderne Bar besitzen?
Kürzere Fragen würde ich lieber besitzen. Eine Bar, Benjamin Rainer Adrian und Marcel Ralf Günther Eger hat ein Tor gegen Bayern München geschossen, einer der besten Menschen, die ich kenne. Der hat mal die Amphore besessen.
Tolle Zeit war das.
Deswegen zahlt Benny immer noch monatlich Kohle an Eger, weil sie es in Sand gesetzt hat. Ich will auf keinen Fall eine Bar besitzen. Was war das andere?
Alte Kneipe.
Alte Kneipe, oder?
Im Grunde, ja, alte Kneipe,
nee,
oder
beides
moderne
nicht,
Bar.
Auf keinen Fall. Katastrophal.
So, letzte lange Frage. Hamburg gehört zu den grünsten Metropolen Europas. Über 10% der Stadtfläche stehen als Naturschutzgebiete, darunter die Kirchwerder Wiesen mit 860 Hektar als größtes Schutzgebiet, bekannt für seltene Vogelarten und weitläufige Wassergräben. Hast du als Kind ein Haustier gehabt?
Ja, ein Hund, ein Irish Terrier, immer.
Und ist das jetzt auch wieder ein Thema in der Familie?
Auf keinen Fall.
Wollen die Kinder nicht oder willst du das nicht?
Die Kinder werden da jetzt ehrlicherweise noch nicht gefragt.
Ja.
Und wenn du sie mal triffst, dann wehe, du machst es. Nee, das würde zu unserem Leben, das ist gerade mit 2 Kindern genau so, dass wir es handeln können. Meine Frau arbeitet sehr viel, ich arbeite sehr viel. Da ist kein Raum für ein Haustier.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen dem privaten und öffentlichen Micha Fritz? Kannst du auch mal richtig zornig sein und sagen, Kinder, jetzt räumt euer Spielzimmer auf.
Ja, da muss ich gestehen, dass ich da schon auch, also ja, ich kann schon mich richtig aufregen, wenn die man zum dritten Mal sagt, und ich lasse ja schon viel durchgehen und viel laufen, ich jetzt auch nicht der strengste Vater wahrscheinlich bin, aber da kann ich schon auch mal genervt werden. Ich kann aber auch im Job mal genervt sein, wenn ich es wiederkehrend irgendwie und ich denke so, ey, da lassen wir Potenzial für die Sache liegen, kann ich schon auch mal genervt sein. Ich versuche trotzdem kein cholerischer, toxischer Kollege zu sein.
Wie würdest du deinen Lebensstil beschreiben? Der ist ja schon auch ein bisschen ungewöhnlich. Also ein bisschen abseits der Norm, wird aber ja offensichtlich immer moderner. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, also der...
Ja. Bist du im Grunde der Generation Z 20 Jahre voraus gewesen?
Auf keinen Fall. Ganz ehrlich, mir sind diese ganzen Labels scheißegal, Hauptsache ihr engagiert euch. Du kannst jedes Label draufpacken. Von mir aus bin ich Gen Z, Gen Alpha, Gen Hugo, ist mir doch egal. Hauptsache ihr engagiert euch. Das sind alles Labels und wenn das Label dir hilft, dann nimm's an. Wenn es dir nicht hilft, dann nimm's nicht an. So habe ich es auch mit ADHS gehalten. Weißt du, so, es ist ein Thema geworden in meinem Leben. Und manchmal sagen auch Leute, ja, laberst du voll viel darüber. Ja, weil ganz viele stigmatisieren es noch und packen das als Krankheit, als Label. Und dagegen will ich so ein bisschen zeigen, ey, es muss keine Krankheit sein. Genauso wie soziales Engagement früher so nicht verpönt, aber so langweilig war. Und auch das ist ein Label, das du nicht haben musst. So, und Business muss auch nicht Turbokapitalismus sein, sondern es kann auch sozial sein. Letztendlich sind es alles Labels. So. Und Fußball kann halt auch mit Werten einhergehen, wie der FC St. Pauli zeigt. Also deswegen, und Medien müssen nicht so und so sein, ja, und nicht jede Plattform muss von irgendeinem Tech-Milliardär Proligarchie-mäßig, Peter Thiel-Style, gemacht sein, sondern kann auch anders sein. Also einfach die Labels überprüfen und nicht jedes Label ungefragt übernehmen oder gar akzeptieren, wenn es jemand auf euch drüber stellt.
Wie oft bist du denn noch im Millerntor-Stadion?
Zu selten, aber ich war da auch schon sehr lange. Also ich habe mal ausgerechnet, durch die Millerntor-Gülle habe ich 6 Monate meines Lebens verbracht dort. Das verbringen andere auf dem Klo. Also nur mal wirklich so, um das in Relation zu halten, dadurch, dass wir 4 Wochen meistens aufgebaut haben, dann eine Woche dieses Kunstfestival gemacht haben und dann nochmal 2, 3 Wochen abgebaut und das über 11 Jahre, ich habe da so viel Zeit verbracht und ich habe einfach keine Dauerkarte und keine Tickets. Das kann sich nie jemand vorstellen. Ist schon so, wenn ich jetzt voll unbedingt will, komme ich irgendwie rein, weil dafür kenne ich, glaube ich, genug Leute. Doch es ist so, und die Spiele sind am Wochenende. Das ist halt so, klar, auch Familienzeit. Plus meine Tochter ist jetzt 8, das heißt, ich kann sie nicht mehr als 5-Jährige durchgehen lassen. Also von der Größe geht's noch, aber so langsam wissen die das auch dort.
Weil sie aber schon seit 5 Jahren...
ja, 5 ist, ja.
Wenn du nach Hause kommst, was ist das Erste, was du tust? Also ich mache manchmal schon Musik an, bevor ich den Lichtschalter betätigt habe. Gibt es auch so einen Reflex, also klar, Familie begrüßen und so, aber gibt es noch so einen anderen Reflex, was du erstmal machen möchtest?
Also wahrscheinlich die Küche einmal
checken.
Ja, einmal da kurz alles einräumen in die Spülmaschine und Cicolino machen.
Gesellschaftsspiele lernt man ja spätestens dann als Vater auch irgendwann wieder. Wie gut bist du denn da drin? Oder hast du schon immer gerne, keine Ahnung, Siedler von Catan gespielt? Oder Mensch, ärgere dich nicht.
Ich kann nicht so gut verlieren. Schach spiele ich gern.
Fliegt das dann durch die Gegend?
Nein, auf keinen Fall.
Okay.
Auf keinen Fall.
Schach spielst du gerne?
Ja.
Dann bist du ja doch ein Stratege. Du hast das jetzt deiner Frau ausschließlich zugesprochen.
Es gibt schon Ebenen, wo ich sehr strategisch mittlerweile denken kann. Und ich kann strategisch denken, ja.
Für mich eine der besten Ideen von Viva Con Agua sind ja die Trinkbecherspenden bei Festivals, wo Bands mit Bechern beworfen wurden, damit das Pfand dann entsprechend gesammelt wurde. Begeistert mich noch heute. Wie sehr bist du denn noch begeistert von Festivals? Weil du hast ja wirklich die besten Bands auch im Backstage kennengelernt und warst wahrscheinlich auch ähnlich lange wie andere auf dem Klo gesessen haben, auch auf Festivals, oder?
Ich habe 9 Jahre von Mai bis Oktober auf Musikfestivals gelebt. Von daher glaube ich schon sehr viel Erfahrung da gemacht. Ich finde per se gibt es wenig geilere Sachen wie Musik, weil es Menschen miteinander verbindet, in Schwingung bringt, zum Tanzen anregt, wie viele Menschen sich da kennengelernt haben, Liebespaare, Kinder entstanden sind etc. Geile Abende, Exzesse, Rausch, Ausprobieren, Ekstase, all das, mega für junge Leute. Und für Vibor con Aqua, ja, ich meine, da kommen wir her. Und das wird immer ein Teil unserer DNA sein, dass wir aus der Musik kommen. Und dann später konnten wir auch die Abzweigung Kunst und Comedy oder andere universelle Sprachen nur dadurch nehmen. Und ich meine, wir haben es ja universelle Sprachen integriert in jegliche Projektarbeit. Also die Art und Weise, wie wir heute in Tansania Wasserprojekte kommunizieren, ist über Tanz, ist über Fußball. Das ist UNICEF kopiert den Scheiß. Das liegt nur daran, dass wir das damals auf den Festivals kennengelernt haben. Und das kann man so jetzt im Nachhinein stringent linear erzählen, das musste man aber chaotisch erlebt haben, damit das passiert.
Gibt es denn so Impulslieder, wenn du ein bestimmtes Lied hörst, dass du denkst, so oh, damals auf dem Festival, im Partykeller oder was auch immer, was sind das so Lieder deines Lebens, mal so 3, 4 Stück?
Gentleman, weil mit dem waren wir 4 Wochen in Äthiopien, auch Benny und ich sehr, sehr verbunden damit. Max Herre, damit sind wir aufgewachsen als Schwaben, ganz klar. Ich meine aber auch Sportfreunde Stiller, die damals irgendwie vom Open Flair die ersten waren, die sich nach Ärzte abwerfen lassen haben, wollte meine Bayern-Sau abwerfen und die Becher sind so geil in sein Gesicht geflogen von Peter. Also da sind so viele Clüso. Also so, glaube ich, jeder Clouseau-Song habe ich eine Verbindung, weil ich war so oft auf Konzerten Pfandbecher sammeln. Antje Schumacher, Judith Holofernes, sie haben uns ein Denkmal gebaut, als wir damals von Hamburg nach Basel gelaufen sind, 2008.
Ich glaube, das waren 3.
Ja, das waren 5, ja.
Jetzt, also aus dem Hobby einen Beruf machen, hast du auf eine sehr vielfältige Art und Weise ja gemacht, weil du eben nicht nur Geld sammelst, sondern mit den Mitteln der Kunst und der Kultur Geld sammelst. Das heißt, während andere ins Museum gehen, machst du einfach eine Ausstellung. Während andere auf Konzerte gehen, organisierst du Konzerte bzw. bist an Festivals beteiligt. Gibt es denn so eine klare Abgrenzung für dich? Gibt es ein Hobby, was so gar nichts mit Viva Con Aqua zu tun hast? Hast du insgeheim die größte Briefmarkensammlung von Wilhelmsburg?
Nein. Ich glaube, ich
muss das aber kurz zögern. Ja, ich hatte schon überlegt, Angst, dass jetzt ein Jahr kommt.
Irgendwas wirklich ist, aber nein, ich glaube, ich habe alles integriert. Und auch mein ganzer Freundeskreis ist entweder irgendwo aktiv oder spendet oder unterstützt oder stellt mal einen Kontakt her oder kauft unser Wasser oder Klopapier. Das muss man auch sagen, das ist ja relativ vielschichtig. Du musst ja nicht jetzt Pfandbecher sammeln auf Musikfestivals. Es reicht ja auch schon, wenn du unser Wasser kaufst, wie du hier. Oder wenn man das Klopapier hat. Oder wenn man Fördermitglied ist. Oder wenn man Großspender ist. Oder wenn man in der Villa Viva schläft, wenn man in Hamburg ist. Oder wenn man mal ein Kunstwerk gekauft hat. Also, dass jemand, ich hatte so ein Erlebnis mit meinem Vater. Mein Vater ist ja Doktor, also Arzt. Und wenn du so Doktor bist, dann kriegst du um Weihnachten ganz viele Bettelbriefe, sage ich jetzt bewusst so. Und zwar von Spendenorganisationen. Dann kam er mit so einem Stapel, ja, so 10, 20, 40 Briefe, irgend sowas. Und hat gesagt, warum soll ich deiner Organisation eigentlich spenden? So provokant, wie mein Vater immer war in seinem schwäbischen Dialekt dann. Ja, warum soll ich dir jetzt spenden? Hä? Sag's, Michael, warum soll ich das jetzt machen? Und ich hatte nie eine gute Antwort, bis halt er unser Wasser schon im Keller hatte. Dann habe ich gesagt, Papa, du musst, es ist mir völlig egal, ob du Geld spendest, du kaufst schon unser Wasser. Und ich glaube, das war für mich so eine Antwort auf so einer Ebene, ey, es gibt so viele Möglichkeiten, wie sich Leute engagieren können. Und letztendlich wollen wir ja mit Viva auch offerieren, dass es andere NGOs ähnlich machen. Dass andere NGOs auch Produkte kreieren. So wie jetzt Funfacts zum Beispiel. Ich komme gerade von der Premiere aus Berlin von Marc-Uwe Kling und Co., die jetzt mit Goldeimer ein Klugscheißer-Klopapier auf den Markt bringen, das halt die Kohle in Demokratieprojekte, also in Fakten, in Medienformat stecken, das halt Fakten checkt noch sozusagen und ein anderes Daily. So. Und solche Produkte brauchst, Produkte mit einem gesellschaftlichen Mehrwert, die unserem Land dienen, unseren Menschen dienen, unsere Kultur dienen und die nicht einfach nur für Geld machen ist. Ist zu langsam, langweilig, Entschuldigung. Und zu langsam auch, also die Veränderung sonst, wir brauchen ja wirkliche Veränderung. Wir sind dieser Frosch im heißen Wasser, das immer mehr erhitzt wird.
Kein Hobby, wenigstens eine Fernsehgewohnheit.
Ich versuche mir gerade diesen ganzen Netflix-Scheiß abzugewöhnen, weil das ist so ein Waste of Time. Das ist toxischer Turbokapitalismus. Es wird so lange auf Monopol gemacht, also bis du Monopol bist, und dann geht die Qualität noch runter. Die Qualität ist aber jetzt schon bei den meisten Serien oder sehr schlecht.
Gibt es denn trotzdem etwas, wo du sagen würdest, ja, das fand ich gut, vor Blocks oder so?
Ja, ich fand die beste Serie, die ich je gesehen habe, war die über Wu-Tang Clan. Wenn du Hip-Hop liebst, Marketing liebst.
Die Dokumentation.
Nee, das ist ein Dreiteiler von RZA selber produziert. So, ich glaube, American Saga oder so heißt. Und ich bin ein riesen Wu-Tang-Fan. Ich bin damit aufgewachsen. Das war auch ein Schlüsselmoment, dreimal mit denen im Viva Con Aqua-Kontext zusammenarbeiten zu können. So, das sind ja dann Legenden, mit denen du aufgewachsen bist. Und plötzlich machst du was mit denen zusammen. Das war schon auf jeden Fall Mic Drop. So, wir müssen zum Ende kommen, weil ich muss zu Max Kruse, unserem Großinvestor, der uns
das
ganz viel Geld gegeben
richtig.
Hat für die Villa Viva.
Du spürst es förmlich, dass jetzt nur noch zwei Fragen
kommen. Zwei Fragen, plus hoffentlich nicht so lange.
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich... Doch, in 5 Minuten bin ich bei Max Kruse, schaffe ich nicht ganz, aber in einer Viertelstunde.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ich hoffe, genau da, wo es ist und nicht abgesoffen durch Klimawandel und Co. Ich glaube wirklich, wir haben da einen langen Weg zu gehen. Ich glaube, so eine Stadt verändert sich die ganze Zeit, aber auch nicht so schnell. Also 5 Jahre ist ein kurzer Zeitraum für eine Stadt. Und trotzdem, ich hoffe, dass es eine lebenswerte Stadt für so viele Menschen wie möglich ist. Aber es müssen jetzt auch nicht endlos viele neue dazukommen, ohne dass ich jetzt ein Problem mit neuen habe. Aber ich bin jetzt kein Fan von... Also immer alles größer. Es ist schon geil, wenn die Leute auch Platz haben. Städte haben eh ein Problem. Wenn du die ganzen großen Städte anguckst, ich glaube, es tut vielen auch gut, wenn sie nicht klassisch im Stadtkonzept leben. Ich würde mich freuen, wenn es inklusiver oft gedacht würde, wenn alte Menschen mit Jungen mehr verbunden wären, wenn die Nationen mehr durchmischt werden, wenn es nicht so Viertel gibt, wo ja sehr getrennt die Menschen eigentlich über die Stadt leben, weil die Vielschichtigkeit offeriert immer ein Gedankenkarussell oder eine, ja, unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Gerüche, geiles Essen und so weiter. Ja, ich hoffe, die Stadt bleibt immer am Wasser und immer mit dem Wasser verbunden und immer dieses Tor zur Welt, weil das ist vielleicht schon der große Unterschied zu Stuttgart. Wenn du 7 Berge anguckst da, dann ist das manchmal ein bisschen kleingeistig. Und das mit aller Liebe für euch Stuttgarter da unten und Stuttgarterinnen, aber da hat Hamburg oft mehr offenes Hirn und Herz.
Das sind doch schöne Abschlussworte. Das war Micha Fritz über sein gutes Leben, sein gutes Wirken in der Stadt und auf der ganzen Welt.
Und die einzige Frage, die nicht gestellt wurde, ist, wie viel spendet ihr jetzt, ohne dass sich euer Leben verändert? Gerne beim Viva Con Aqua oder Mensch Hamburg Spendenkonto beantworten.
Frage.
Danke für die Franzbrötchen. Tschüss.
Tschüss und Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.